Vom Heft Nummer 1 von der vertieften Jüngerschaft, Bibelpanorama, Geschichte der Israeliten, die Lektion Nummer 5, Exodus, Befreiung des Volkes und Entstehung der Nation, 2. Mose 1 bis 24. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. 2. Mose 6, Vers 6 bis 7a. Halleluja, Halleluja. Als ich angefangen habe, über 2. Moses zu schreiben und 3. Moses und so weiter, habe ich ein bisschen gedacht, ja, das wird schwer. Was könnte man darüber schreiben? Aber im Nachhinein sage ich, das waren die interessantesten oder die waren sehr interessant, viel interessanter, als ich vorher gedacht habe. Und ja, dieses ganze Projekt, dieses ganze Bibelpanorama, das war für mich, ich bin schon 31 Jahre im Glauben, habe mich bekehrt 1987, 31 Jahre im Glauben, habe schon 1000 Mal die Bibel gelesen, das heißt einzelne Verse, Kapitel. Am Anfang habe ich immer die ganze Bibel von 1. Mose bis Offenbarung gelesen, ein paar Mal, und dann Kapitel so willkürlich und so weiter. Aber jetzt lese ich immer so Bibelverse, wenn ich ja mich vorbereite für die Schulungen und so weiter. Das heißt, ich habe schon mindestens so 1000 Mal die Bibel gelesen. Aber dieses Bibelpanorama war sehr interessant, weil dann konnte ich viele Verknüpfungen zwischen den Büchern verstehen. Weil ich vorher immer nur die Bücher quasi einzeln gesehen habe, betrachtet habe. Aber jetzt habe ich wirklich dieses Panorama, das heißt diese, wo ich merke, oh, 2. Mose, das ist verknüpft mit 1. Mose und mit 3. Mose und warum und wieso, das ist mir sehr ganz stark geworden nach diesem Jahr. Auf Seite 38, Befreiung des Volkes, ja, 1. Mose war die Geschichte von ja Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Und Ende der Geschichte, ja, das Volk hat sich vermehrt, ist gewachsen, aber dann ist Josef auch gestorben und viele 100 Jahre sind vergangen. Und die Pharaonen, die haben Josef vergessen und haben das Volk unterdrückt, haben das Volk, ja, der Nachfahren von Josef oder von Jakob unterdrückt. Werden wir nachher sehen, dass dieses Volk sich auch abgesondert hat. Weil die Israeliten, die haben sich nicht integriert, wie man so sagt. Die haben sich nicht integriert unter den Ägyptern, weil die Ägyptern, die waren Götzendiener und die Israeliten, die hatten ihren Gott. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakob. Und Gott hat es so geführt, dass die Ägypter selbst gesagt haben, mit denen wollen wir uns nicht integrieren, Diese Israeliten da, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die sind Unmenschen sozusagen, wie einige so sagen. Oder die sind so ein Volk, die sind so schmutzig und die sind unrein, wie man früher gesagt hat, unrein. Das heißt im religiösen Sinn, die Religion der Ägypter, die haben Leute, die jetzt mit Hirten, mit Schafe, mit solche Sachen gearbeitet haben, gedacht, die sind nicht sauber sozusagen im religiösen Sinn, die sind nicht, wie kann man sagen, heilig sozusagen, wenn ich das übersetze in unsere Sprache. Und deswegen haben die Ägypter selbst diese Trennung gemacht und das war total wichtig für die Israeliten, dass die jetzt sich nicht vermischt haben, damit sie auch nie die Götter anbeten sollten der Ägypter. Moses, wir kennen seine Geschichte, er wurde ausgesetzt auf dem Fluss und wurde gerettet und wurde im Hof des Pharaos erzogen. Sehr wichtige Information, wenn man so denkt, ja, was hat man dann mit der Erziehung mitbekommen? Es gibt Leute, die jetzt in einer Familie aufgewachsen sind, wo der Vater ein Professor ist, wo die Mutter eine Professorin ist. Und ne, dann bekommen die Kinder jetzt viele, viele Sachen mit, viele Kenntnisse und so weiter. Und ungefähr so war es jetzt mit Moses, ne, im Hof vom Pharao, wo da die ganzen Priestern und die ganzen, ich sage mal so, Wissenschaftler, obwohl ne, damals man die nicht so genannt hat, aber die, ne, die jetzt schreiben konnten und die jetzt viele Informationen hatten und so weiter, die waren alle im Hof vom Pharao. Früher war das so, ne? Früher, ja, wie heute auch. Die meisten Wissenschaftler, die hängen von Geldern der Regierung ab, ne? Das hat sich nicht geändert. Früher war das auch so. Die meisten, ja, die gebildet waren, die mussten von irgendwas leben, weil sie jetzt den ganzen Tag nur gelesen und geschrieben haben. Die haben jetzt nicht das Feld bearbeitet, dann mussten das, ne, ihr Unterhalt irgendwo her. Und das war dann der Hof vom Pharao. Das heißt, in so ein Mittel ist Moses aufgewachsen. Das ist total wichtig, diese Information, wenn wir uns fragen, ja, wie konnte Moses so viele Bücher schreiben? So vieles, das heißt 5 Bücher Moses plus das Buch Hiob. Wie konnte er so vieles schreiben? Ja, weil er unter Gebildete aufgewachsen ist. Das Buch 2. Mose wird auch als Exodus bekannt. Exodus. Warum Exodus? Ja, weil das Alte Testament wurde ein paar Jahre vor Jesus auf der griechischen Sprache übersetzt. Weil das Alte Testament, ihr habt schon, ne, wir hatten das schon besprochen, in der letzten oder vorletzten Lektion, wurde auf Hebräisch geschrieben. Das meiste auf Hebräisch. Das allermeiste. Und zur Zeit Jesu oder ein paar Jahrhunderte vor Jesus, 2, 3, 4 Jahrhunderte vor Jesus, wurden die Juden, ne, in der Diaspora geschickt. Das heißt, in der Zerstreuung. Sie wurden zerstreut über die ganze Welt und die lebten meistens in Städten, weil die auch gehandelt haben. Die Juden, ne, ihr wisst schon, die sind gute Händler und die leben immer, die versuchen sich immer, ne, ich glaube so, zusammenzuleben in einer, um einer Synagoge herum, ihren Glauben zu pflegen. Und die Synagogen, die sind immer, ne, meistens da in Städten oder so. Das heißt, in dem ganzen Mittelmeerraum gab es diese Synagogen der Juden und sehr viele Juden konnten nicht mehr die hebräische Sprache verstehen. Und deswegen, ja, circa 100 Jahre vor Christus ungefähr, wurde eine Übersetzung gemacht vom Alten Testament zur griechischen Sprache. Und man sagt so, die Tradition besagt, dass es 70 gelehrten Juden diese Aufgabe gemacht haben in 70 Tage. Man sagt so, ob es so tatsächlich so war oder nicht, man weiß nicht genau, aber man sagt so, 70 gelehrte Juden in 70 Tage das Alte Testament vom Hebräischen zum Griechischen übersetzt. Und diese Übersetzung, die heißt Septuaginta, weil Septuaginta heißt 70, das heißt 70 Gelehrten in 70 Tagen und die heißt dann Septuaginta und in dieser Septuaginta heißt dieses Buch Exodus, ein griechisches Wort und Exodus bedeutet Auszug und das fasst zusammen, ne, ganz schön zusammen, was da drin steht. Auszug aus Ägypten, wie das Volk, wie Moses das Volk aus Ägypten geführt hat. Ja, Moses wurde von Geburt an erwählt. Ja, wir sehen das. Das heißt, die Mutter von Moses hat ihn ausgesetzt am Fluss und was würde normalerweise passieren? Ja, würde ertrinken. Normalerweise. Aber Gott hat ihn geschützt. Ja, warum? Weil er auserwählt war. Und ja, Gott hat ihn zum Enkel des Pharaos gemacht. Ja, warum wohl? Ja, weil er eine große Aufgabe hatte. Gott hat ihn vorbereitet. Das war, ne, heute würden wir sagen, eine Hochschule oder ein Studium oder eine Arbeit in einer sehr großen Firma. Und da konnte er viel Verantwortung übernehmen. Er konnte vieles lernen, was er später gebraucht hat, um das Volk zu führen und leiten durch die Wüste. Moses verzichtete auf den Thron Ägyptens, bevorzugte den Glauben an Gott und das Exil. Ja, ganz wichtige Information. Im Grunde ja, war Moses der Erbe vom Pharao. Das heißt, ein großes Land mit, ja, stellt euch das mal vor, ein Pharao zu sein. Das heißt, dass Moses später selber ein Pharao gewesen wäre. Das könnte, ne? Könnte so sein. Aber er hat gesagt, nein, ich bevorzuge Gott, ne? Der Gott der Israeliten. Das heißt, dieses Volk, was die Ägyptern, ne, nicht mochten. Die Ägypter haben gesagt, ah, dieses Volk, das sind, die dienen nur für Sklaven, die sind, ne, unsaubere Menschen sozusagen, ne, die sind, ne, diese, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ne, das sind Menschen, die einfach unwürdig sind, die sind eine Stufe niedriger als die tollen Ägypter und so weiter, ne. Das war ein Rassen, ne, Vorurteil, wie es noch heute gibt in allen Ländern der Welt, Rassenvorurteile. Und Moses ist aufgewachsen unter den Ägyptern, und aber hatte dieses Rassenvorurteil nicht mitgenommen. Er könnte sagen, okay, ich bin jetzt, ne, Enkel vom Pharao, ne, ich mache jetzt Rassenvorurteil, aber nein, er hat den Glauben an Gott bevorzugt. Stellt euch das mal vor, was er, ne, abgelehnt hat, was er, ne, welche große Geste er damit gemacht hat, indem er gesagt hat, ne, Pharao zu sein, das ist mir weniger lieb, als an Gott zu glauben. Das heißt, ja, weil der Pharao, der war auch quasi in der ganzen ägyptischen Religion eingebunden. Jetzt kann ich jetzt nicht genau sagen, wie, aber wir wissen, dass die Pharaonen quasi auch vergöttert wurden. Und die wurden als Söhne der Götter beschrieben, benannt und so weiter. Das war ein riesen Götzendienst. Und Moses, ne, aber sicher auch verbunden mit viel, viel Ehrung, viel Reichtum, viel Macht und so weiter. Und Moses hat gesagt, ne, nein, ich bleibe lieber mit diesem Volk, diese Menschen, die von den Ägyptern nicht gut angesehen werden. Zusammenfassung, ganz schnell. Das ist ja irgendwie auch wichtig, dass wir versuchen, wenn möglich hier die Kapitel der einzelnen Bücher so ein bisschen, wenn möglich, im Kopf zu behalten. Wie jetzt zum Beispiel 1. Mose, diese zwei Teile, ne? Kapitel 1 bis 11, alles was vor Abraham geschehen ist, und Kapitel 12 bis 50, Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Und jetzt hier 2. Mose, Kapitel 1, die Sklaverei, Kapitel 2, die ersten 80 Jahre Moses, Kapitel 3 bis 4, Moses Vorbereitung auf seine Aufgabe, Kapitel 5 bis 14, Moses Erfolg, geleitet von Gott, den Pharao und seine Götzen mit den 10 Plagen zu besiegen und die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien. Kapitel 15 bis 18, die ersten Woche der Wanderung. Kapitel 19 bis 40, wichtige Ereignisse. Die Gesetztafeln, die Einsetzung des Priestertums, das goldene Kalb und Bau der Stiftshütte. Ja, diese 4 wichtige Ereignisse sind total wichtig. Gesetzestafeln, Einsetzung des Priestertums, das goldene Kalb und Bau der Stiftshütte. Heute werden wir ein paar Sachen nicht studieren. Zum Beispiel Bau der Stiftshütte werden wir in den nächsten Lektionen studieren. Da musste ich die Lektionen ein bisschen unterteilen, weil einfach zu viel Inhalt ist. Zu viel, da musste ich ein bisschen unterteilen. Priestertum, lass mal sehen, werden wir auch in den nächsten Lektionen besprechen. Nur das goldene Kalb, ne? Goldene Kalb werden wir heute besprechen. Die Völker der Antike beteten viele Götter an. Ja, eine ganz wichtige Information, und die gilt noch, ich sag mal so, im großen Zügen noch bis heute. Heute gibt es 3 Religionen, die nur einen Gott erkennen. Das heißt die Juden, die Christen und die Moslems. Aber alle anderen Religionen, die es gibt, erkennen mehrere Götter. Das ist noch so, das heißt die Ureinwohner Brasiliens, die haben ihre Geister, die sie anrufen, und die Afrikaner, die haben ihre, auch ihre Geister, die sie anbeten, und die Hindus, die haben 3 Millionen Götter und die beten ja die Kuh und die Ratten und weiß nicht was alles an und so weiter. Die meisten Religionen haben viele Götter und auch die Ägypter, die hatten auch viele Götter. Aber Abraham hatte diese Botschaft, es gibt nur einen Gott. Das heißt, diese Botschaft, die er von seinen Vorfahren bekommen hat. Das heißt, zum Beispiel von Seth und von Adam, ne, haben die diese Botschaft bekommen. Das heißt, alle anderen Nachfahren von Adam haben das vergessen. Haben das vergessen, dass es nur einen Gott gibt und haben dann angefangen, andere Götter anzubeten. Aber es gab eine bestimmte Linie, die das behalten hat, die da festgehalten hat. Es gibt nur einer und der ist der Schöpfer. Und die Ägypter, ich habe hier geschrieben, die waren extrem Polytheisten. Das heißt, die waren, ne, für denen war es, sie haben so 5 Götter nicht genug. Die hatten Hunderte. Ne? Sie nannten sich selbst Land der Götter. Und hier die 9 wichtigsten Götter von denen: Osiris, Isis, Horus, Pat, Sekhmet, Nefertum, Amon-Ra, Mut und Khonsu. Die 9 wichtigsten. Aber die hatten viele, viele andere. Ne? Und ja, die Israeliten waren Sklaven der Ägypter. Und wie konnte es sein, dass sie sich, ne, nicht kontaminiert haben? Ja, weil die Ägypter denen gesagt haben, ne, lebt in Gosem. Bleibt da in Gosem. Vermischt euch nicht mit uns. Und so ist es gekommen, dass sie ihren Glauben behalten konnten, die Israeliten. Ja, das Land Ägypten. Wenn wir so das Wort Ägypten in den Mund nehmen, ich würde sagen, für die meisten von uns, zumindest die, wir jetzt in, ich sag mal so, in Deutschland aufgewachsen sind oder im Westen, wie jetzt ich in Brasilien oder so. Wenn wir dieses Wort hören, verknüpfen wir das mit, ja, Pyramiden. Ne? Ich denke, ich lege nicht falsch, wenn ich das sage. Pyramiden, Hieroglyphen, Pharaonen und so weiter. Hier wäre ein Dokumentarfilm über Altägypten hilfreich, um die Vorstellung der Umstände von 2. Mose zu verbildlichen. Eine Aufgabe für euch, das zu machen, auf YouTube zu suchen, so einen Dokumentarfilm. Das heißt, wirklich suchen Dokumentarfilm über Altägypten oder sowas. Bitte hier kein Roman oder so, kein Krimi oder so. Obwohl, ja, es gibt Krimis, die jetzt geschichtlich auch fundiert sind. Gibt es auch. Ich denke, das würde viel helfen. Vielleicht habt ihr das schon gemacht. Vielleicht im Fernsehen, vielleicht da irgendwo CDF oder so, habt ihr das schon mal gesehen. Ne? Das ist einfach wichtig, dass man so eine Vorstellung hat, wie die Leute damals gelebt haben. Und es gibt Filme, die so das versuchen, das nachzubilden. Aber in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen und das Wort Ägypten lesen, dann symbolisiert das meistens Sklaverei und Weltlichkeit und Götzendienst. Ägypten steht quasi für das eins der wichtigen Symbole für diese Sachen hier. Weltlichkeit, Götzendienst, Sklaverei. Wie auch zum Beispiel Babylon. Babylon ist auch so ein Namen für Götzendienst und Sklaverei und so weiter, für die falsche Religion. Und Ägypten symbolisiert meist mehr so die Sklaverei. Und die Sünde. Es steht für das Land, wo wir Fremdlinge sind. Das heißt, wir sind Fremdlinge. Wir Christen sind Fremdlinge. Was bedeutet das? Wir leben in dieser Welt, aber sind nicht wirklich Bürger dieser Welt im geistlichen Sinn. Wir sind Bürger ja Deutschland und so weiter. Okay, in diesem Sinn schon. Wir haben hier einen deutschen Pass oder so, oder wie ich jetzt einen brasilianischen Pass und so weiter. Aber die Bibel sagt, wir sind nicht wirklich Bürger dieser Welt. Wir sind Fremdlinge. Wir sind nicht so ganz weltlich. Das heißt, wir sind Bürger Deutschlands, aber für uns im Grunde ist wichtiger der Himmel. Ist uns wichtiger. Interessiert uns mehr. Interessiert uns mehr als Deutschland oder Brasilien oder Türkei etc. Interessiert uns mehr. Und in der Bibel heißt das jetzt Ägypten. Ägypten ist dieses, ne, ist dieses Bild für dieses Land, wo man ein Fremder ist, wo man nicht willkommen ist, wo man sich irgendwie fremd fühlt, wo man weiß, hier will ich nicht lange bleiben, dieses Land, das ist ein schlechter Einfluss und so auch die Welt. Ne? Die Welt um uns herum ist dieses System, was wir gelernt haben im ersten Jahr der Jüngerschaft, dieses teuflische System, die uns das Leben schwer machen will und so weiter. Und so das Wort Ägypten in der Bibel bedeutet genau das, die Welt. Und der Prozess der Befreiung der Israeliten aus Ägypten symbolisiert den Kampf um die Lossagung von den alten Leben und der Eingang in das Neue über viele und große Hindernisse. Sehr interessant. Wenn wir jetzt den Bekehrungsprozess durch den Kopf lassen, wie hat dieser Prozess funktioniert? Na, zum Beispiel in meinem Leben, dass ich da das Wort Gottes gehört habe und dann eine Zeit lang nachgedacht habe und viel gebetet habe und der Teufel hat dann auch getobt und da habe ich irgendwann mich bekehrt und da gab es Kämpfe und so weiter. Und dieser Prozess, der wird symbolisiert in der Bibel für diesen Prozess, was jetzt hier in 2. Mose und 3. und 4. und 5. Mose beschrieben wird, wie die Israeliten befreit wurden von Ägypten, aber dann auch Schwierigkeiten hatten, Prüfungen und manche haben auch gezweifelt und wurden schwach und sind gefallen etc. Und das ist alles so ein Bild von unserem Glaubensleben, das heißt von unserer Glaubensgeschichte, seit unserer Bekehrung und wie wir jetzt Prüfungen erlebt haben und dass wir in dieser Welt wandern und Pilger sind, aber wir wollen ins gelobte Land, was ist der Himmel, das ist unser Ziel, Einwohner sein vom Himmel und wie auf diesem Weg alles so schwer ist und wie wir die Feinde bekämpfen müssen etc. Versteht ihr? Das ist ganz bildlich und ist sehr interessant. Da können wir viele, viele Parallelen ziehen. Sehr interessant. Wenn man dieses Buch liest, können wir viele, solche Bilder benutzen, um jetzt eine Predigt zu machen oder nachdenken über unser eigenes Lebenslauf als Christen und so weiter. Nächste Überschrift, Passafest. Ja, weil Passafest war in diesem Prozess der Befreiung ein Highlight, ein total wichtiges Ereignis, was hier ganz viele, viele kleine Details hat. Und deswegen kann ich es in dieser Lektion nicht besprechen. Ich brauche da mehr Zeit und da werden wir es in der Lektion 9 besprechen. Lektion Nummer 9, lass mal sehen hier, ne? Lektion Nummer 9, wo wir auch das jüdische Kalender besprechen werden, nicht nur Passafest. Okay, dieser Wortschatz werden wir machen mit den Aufgaben. Ereignisse. Moses Moses Erziehung hatte ich schon vorher kommentiert, ne? Im Palast vom Pharao gab es sicherlich eine große Bibliothek oder mehrere Bibliotheken, weil dort viele Kopisten gearbeitet haben oder Schriftgelehrten. Ne? Schriftgelehrten, Männer, die lesen und schreiben konnten. Das war früher das war ein Beruf, was sehr wichtig war. In allen Nationen der Welt gab es diese Schriftgelehrten und auch das Neue Testament rede davon, ne? Jesus hatte immer Probleme mit denen, die Schriftgelehrten und so auch, ne? Überall, wo es jetzt der Bedarf war, Sachen aufzuschreiben und in Palästen von wichtige Könige überhaupt, ne? War es total wichtig, weil da die ganzen Briefen zu den Prinzen, zu den Verwalter der Provinzen, ne? Weil ein Land wie Ägypten hatte auch viele Provinzen und wie konnte jetzt der Pharao sich kommunizieren mit den mit den Verwaltern der Provinzen. Ich weiß nicht, wie die hießen, aber okay, sag mal so, Verwalter der Provinzen. Wie konnte sich der Pharao mit denen kommunizieren? Es gab gar kein Telefon und etc. Wisst ihr schon ganz genau, Internet und so weiter, alles gab es nicht. Ja, okay, dann musste man auf etwas schreiben. Damals gab es auch kein Papier, aber es gab dann Papyrus. Papyrus hieß diese, ich sag mal so, das Pendant zu dem heutigen Papier. Und wahrscheinlich heißt das auch heute Papier wegen des Papyrus, aber Papyrus hieß eine Pflanze. Eine Pflanze, die hatte diesen Namen Papyrus, das war so eine Art Rohrpflanze, die dann in kleinen, ganz dünnen Schichten geschnitten haben und übereinander geklebt haben und so weiter. Und das war flexibel und da drauf konnte man schreiben. Und die Pharaonen, die haben dann ihre Briefe diktiert, den Schriftgelehrten, und die haben das geschrieben. Ja, da gab es wahrscheinlich viele solche Schreiber, die dann die ganzen Briefe geschrieben haben. Ne? Dann hat der Pharao gesagt, so, ihr schreibt mal jetzt einen Brief zu den Verwalter des Landes so und so, der Provinz so und so, und schreibt Folgendes und so weiter, etc. pp. Und dann haben die das geschrieben und versiegelt und haben dann einen Kurier dahin geschickt und umgekehrt. Ne? Deswegen war es total wichtig. Und der Punkt ist, Moses ist in ein so ein Mittel aufgewachsen, in so ein Ambiente. Und vielleicht hat er dann auch gelernt zu lesen und schreiben. Und oder zumindest hat er Kontakt mit Leuten aus verschiedenen Provinzen oder sogar verschiedenen Ländern der Welt, die dann auch die ganzen interessanten Sachen erzählt haben, die es dann überall gab. Ja, weil die Leute damals sind aufgewachsen und die wussten nicht, was im nächsten Dorf los war. Versteht ihr? Ohne Telefon, ohne Fotografie, ohne Internet. Ja, wie konnten die Leute dann wissen, wie es aussieht in 10 Kilometern, 20 Kilometer oder so? Ich habe noch vor 20 Jahren, als ich, oder vor 25 Jahren, als ich frisch verheiratet war, da sind meine Frau und ich zum Zahnarzt, da wo mein Vater lebte, und er lebte in einem kleinen Dorf mitten unter den Bergen, da in Südbrasilien, in so einem Dorf, was jetzt irgendwie 20 Kilometer weit weg war von der nächsten Stadt. Und dann mussten wir zum Zahnarzt und da haben wir im Wartezimmer von Zahnarzt und unterhalten mit einer Frau und haben so gefragt, ja, welche Städte kennst du und so und wo warst du schon, ne? Das heißt, die war irgendwie unser Alter, ungefähr sagen wir 20, etwas mehr als 20 Jahre alt. Und die hat gesagt, die war noch nie im Leben außerhalb dieses Dorfes. Ne? Und da haben wir uns gewundert und haben gedacht, ja, wow, eine Person, die in 20 Jahren noch nie außerhalb des Dorfes war, die noch nie in der Stadt war sozusagen. Ne? Haben wir uns gewundert, aber damals, vor 3000 Jahre, 4000 Jahre, da war das halt so. Die Leute heute hatten keine Autos, die hatten die ganzen Sachen nicht. Das war sehr schwer. Nur wenige hatten jetzt ein Pferd oder so. Und auch das Geld, um zu reisen. Ja, weil Reisen kostet viel und da waren auch viele Gefahren von Räubern und so weiter etc. Das heißt, in so einem Ambiente zu leben, wie Moses aufgewachsen ist, wo jetzt viele Ausgesandte sich befanden von vielen Provinzen und so, wo die dann die ganzen Sachen erzählen konnten, was dort los war, welche Tiere und Pflanzen es dort gab und so weiter, welche Naturphänomene es dort gab etc. Das war sicher sehr interessant für Moses. Gut, und auch ja für seine Führungsqualitäten, ja, weil so ein Pharao, der muss immer alles kontrollieren. Das heißt, er kann nicht einfach sagen, so, heute nehme ich mir einen freien Tag oder ich mache mir ein bisschen Urlaub einen Monat lang oder so. Das wäre sehr schwer, weil die ganzen Provinzen und die ganzen Sachen, die musste verwaltet werden. Und Pharao musste alles in der Hand haben, musste alles kontrollieren. Und so hat auch Moses gelernt, wie man jetzt Menschen leitet. Total wichtig, weil er hatte später dann circa 2 Millionen Menschen unter sich. Wie konnte er so viele Menschen leiten? Das hat er gelernt im Palast. Aber er wusste das. Moses wusste das. Ja, warum hat mich Gott hierhin geschickt? Weil Gott möchte, dass ich das Volk befreie. Okay, er wusste das. Irgendwann hat er das kapiert. Ne? Gott hat mich nicht umsonst gerettet von diesem Fluss. Nein, Gott will, dass ich das Volk befreie. Aber dann hat er diesen Ägypter getötet. Und dann musste er fliehen. Und der Pharao war wütend auf ihn. Und dann ist er nach Midian. Ne? Haben wir geschaut auf der Karte. Rechts von der Sinai-Halbinsel. Und dort wurde er Schafhirte. Stellt euch das mal vor. Von Prinz zu Schafhirte. Und dann hatte er 40 Jahre, ja, weil er war 40 Jahre alt, als das geschehen ist. Dann war er 40 Jahre lang Schafhirte. 40 Jahre lang, jeden Tag, ne, zur Wüste zu gehen oder ich sag mal so zu einem Land gehen, wo jetzt nicht so, ich sag mal so rosig war, so, und jeden Tag dahin die Schafe weiden und so 40 Jahre lang. Ein Mann, der ausgebildet wurde im Königpalast des Pharao, jetzt Schafe Hirte, ne? Sehr demütigend, aber okay, er musste lernen, demütig wie ein Hirte zu leben. Und ihr wisst, dass im Neuen Testament es steht, dass Moses der demütigste Mensch war, den es je gab. Sehr interessante Information, ne? Das heißt, sehr selten wird sowas kommentiert, dass die Person so und so demütig ist. Sehr selten wird es kommentiert, aber von Moses wird es so gesagt. Demütig, ja. Ist schwer, ne, für uns das vorzustellen, dass einer, der jetzt 2 Millionen Leute geleitet hat, sehr demütig war, ja. Aber die Bibel sagt es. Nelly, würdest du bitte diesen Vers hier lesen, 2. Mose 3, 6.
Ja, und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakob. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtet Gott anzuschauen, 2. Mose 3, 6.
Eine ganz wichtige Erfahrung, dieser Dornbusch, dieser brennende Dornbusch. Und vielleicht hat er irgendwann auch aufgegeben, hat gesagt, ich sollte das Volk befreien, aber jetzt bin ich hier, weit weg. Ne? Aber dann hat ihn Gott gerufen in diesen brennenden Dornbusch. Ich würde fast sagen, dass wenn er den Ägypter nicht getötet hätte, okay, das steht nirgendwo geschrieben, aber ich kann mir das so vorstellen, dass dann Gott ihn viel früher gerufen hätte. Jemand hatte so argumentiert, dass Gott prophezeit hatte oder Abraham gesagt hat irgendwann, dass seine Nachfahren 400 Jahre lang in Ägypten versklavt werden sollten. Aber die wurden eigentlich 430 Jahre Sklaven. Und dann fragt man sich, ja, die 30 Jahre, warum? Und das sind die 30 Jahre, die jetzt Moses, ich sag mal so, verbrannt hat, indem er den Ägypter getötet hat. Das heißt, es fehlten nur noch 10 Jahre, bis Gott Moses eigentlich gerufen hätte. Eigentlich sollte Moses gerufen werden mit 50, aber da er den Ägypter getötet hat, dann musste er fliehen etc. Und dann hat es länger gedauert. Es hat länger gedauert. Ja, deswegen, das ist auch eine Lektion für uns, dass wenn wir eine Berufung haben, da sollen wir auch die Sache nicht überstürzen. Das hat Moses gemacht. Auch wie zum Beispiel Abraham, ne, das Gleiche mit Ismael. Ne, der hat auch die Sache überstürzt. Der wusste, Gott hat versprochen, einen Nachfolger zu geben und dann hat es überstürzt. Er hat gesagt, ja, vielleicht soll Gott da mal unter die Arme greifen. Ne, und dann gab es Komplikationen. Und das Gleiche auch mit Moses. Der hat auch gesagt, ja, ich soll das Volk befreien. Ich greife mal Gott unter die Arme und fange da schon mal an und töte hier diesen Ägypter. Ne? Und dann ging es daneben und das ganze Volk, die ganzen 2 Millionen Menschen mussten noch 30 Jahre zusätzlich leiden wegen einer Dummheit von einem Menschen. Ne? Und da müssen wir wirklich nachdenken, welche Verantwortung Leiter auf sich tragen. Das heißt, wir sind Leiter. Wir, ich sage mal so, nicht alle sind jetzt Gemeindeleiter, aber wir haben Einfluss auf andere Menschen, jeder von uns. Das heißt, sei es über unsere Kinder oder über Geschwister, die jetzt vor kurzem zum Glauben gekommen sind. Wir beeinflussen Menschen und das ist eine große Verantwortung. Und wenn wir jetzt eine Gemeindeleitung leiten, dann viel mehr, noch viel mehr. Große Verantwortung. Und Moses, durch einen Fehler von denen, ne, war die Konsequenz, 2 Millionen Menschen 30 Jahre lang gelitten. Und so auch in Gemeinden. Wenn jetzt ein Gemeindeleiter einen Fehler macht, dann kann es große Konsequenzen haben, dass jetzt zum Beispiel eine Gemeinde auseinandergeht, eine Gemeinde schließt oder Menschen vom Glauben abfallen. Ich weiß, dass es in Brasilien solche Sachen manchmal passieren, dass jetzt ein sehr angesehener Pastor jetzt Ehebruch macht und dann fallen einige Leute vom Glauben. Die sagen, oh, der Pastor so und so, der Heilige hat gesündigt, ne, und so, und dann fallen sie ab, ne, dann sagen, ich glaube gar nichts mehr, ne, weil, das ist so ein Beispiel, Menschen, die vor anderen stehen, wenn sie was falsch machen, dann kann das riesen Konsequenzen haben, ne, oder wenn jetzt ein Menschenland regiert, wie jetzt, ne, wir haben hier in Deutschland unsere Kanzlerin, wenn sie jetzt einen Fehler macht, dann kann dieses Fehler große Konsequenzen haben für die ganze Bevölkerung. Das ist zum Nachdenken, dass ne, unsere Handlungen auch Konsequenzen haben, manchmal große. Schwester Belkis, würdest du das nächste Vers lesen?
So geht nun hin, denn ich will den Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten, 2. Mose 3.
Ja, dieses Geschehen, wo Gott Moses gesagt hat, geh hin und befreie mein Volk aus Ägypten. Dieses Geschehen ist total wichtig, weil wir auch aus diesem Geschehen den Namen Gottes zur Kenntnis nehmen. Ne? Total wichtig, weil Moses hat gefragt, ja, aber das Volk will dann wissen, wie heißt dann der Gott, der mich gesendet hat. Und diese Geschichte von diesem Tetragramm, das ist auch ein griechisches Wort und bedeutet 4 Buchstaben. Ne? Gramm, Buchstabe, Tetra, 4. Jetzt Tetrapack oder so, ne? 4 Schichten in einer Packung. Tetragramm, 4 Buchstaben. J-H-W-H. J-H-W-H, weil ja in der hebräischen Sprache, da werden nur die Konsonanten geschrieben. Und deswegen Tetragramm. Und viele sprechen dieses Wort Jehova aus, aber das ist nicht so ganz richtig. Am besten korrekt wäre Yahweh. Das habe ich schon irgendwann erklärt, das mit der Aussprache von diesen Namen. Was bedeutet ich bin? Und deswegen haben die Juden nie mehr das Wort, den Ausdruck ich bin benutzt, weil das ist eine Lästerung. Für den ist das eine Lästerung. Und als der hohe Priester gefragt hat, zu Jesus, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus hat gesagt, ich bin. Und dann hat der seine Kleider zerrissen, weil Jesus diesen Namen benutzt hat. Quasi Yahweh, nur auf Griechisch. Ne? Stefan, lies mal bitte.
Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abraham, der Isaac, der Gott Jakob. Er verbarg Mose sein Angesicht, den er durch sich Gott angeschaut. Und Mose sprach zu Gott, siehe, ich bin Kinder Israel komme und zu ihm sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und du mich fragen werden, was ist dein Name? Was soll ich ihm sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. 2. Mose 3,13 folgend.
Ne, ich bin. Das ist die Übersetzung vom Jahwe, vom Wort Jahwe. Ja, dann kommt diese Geschichte von Aaron, wie Gott Moses seinen Bruder zur Seite gestellt hat und die ganzen 10 Plagen. Ne? 10 Plagen, wenn wir uns so vorstellen, wenn sowas passieren würde in Deutschland, dass jetzt das ganze Wasser zu Blut wird oder dann tausende Frösche in den Wohnungen reinspringen würde oder Millionen Mücken kommen würden und so weiter. Ne? Das wäre sehr, sehr kompliziert. Eine Zeit großer Spannungen. Und ja, die Magier des Pharaos, die haben ja die Wunder nachgemacht. Okay, am Anfang die ersten, ne? Was jetzt quasi nichts sagt, ne? Okay, das sagt, was sagt das aus, wenn die Magier die Wunder Moses nachmachen konnten? Vielleicht sagt das aus, dass ja vielleicht diese Wunder nicht von Gott kommen. Ich weiß nicht. Aber der Pharao hat sich beeindrucken lassen von den Magiern, hat gesagt, okay, diese Wunder bedeuten mir nichts. Aber dann kamen andere Plagen. Oder am besten, ja, vielleicht war das so, das war eine Vorbereitung. Gott hat diese Botschaft gelassen, okay, ihr denkt, ihr könnt mich nachahmen. Ja, ihr könnt das tun, was ich tue, aber ihr schafft das nicht. Man hat immer schwerere Plagen geschickt. Und der Pharao, der war so ein bisschen verblendet, der hat gesagt, ja, die Magier, die haben so das, am Anfang das nachgemacht haben, vielleicht sind sie noch nicht so gut geübt und in Schuss wie jetzt Moses und Aaron, aber und so weiter. Und er ließ sich immer wieder daraus ziehen, ließ sich immer wieder sich selbst überzeugen vom Gedanken, nein, die Israeliten, die lasse ich nicht los. Und dadurch konnte Gott die Ägyptern quälen. Da hatte Gott jetzt eine Erlaubnis, die Ägypter zu quälen. Ja, weil Gott hat den Ägyptern die Plagen geschickt als ein Zeichen, ihr sollt mein Volk lassen. Aber Gott wollte nicht die Ägypter quälen. Ja, aber dass der Pharao gesagt hat, ihr dürft nicht gehen, dann musste Gott war gezwungen, das immer weiter zu machen, so dass am Ende, ne, Gott die Ägyptern bestraft hat, dadurch, dass sie ihre älteren Söhne verloren haben. Das war eine ganz große Strafe. Das heißt, alle Familien vom Land haben ihre ältesten Söhne verloren. Und das war eine ganz, ganz große Strafe, weil auch damals ja der älteste Sohn, ne, da war was Besonderes. Ja, heute wissen wir, das heißt, wir Christen wissen, dass wir jetzt keinen Unterschied machen sollen zwischen unsere Söhne. Aber damals war das so. Die haben das so gemacht. Da gab es auch Gründe dafür, ne, weil ein Sohn war wichtig für die Weiterführung des Erbes, weil früher war das total wichtig, das Erbe vom Land und so weiter, Ländereien, und da brauchte man einen Sohn, um das weiterzugeben. Und wenn man jetzt einen Sohn hatte, da hat man sich riesig gefreut und so, dann hat man jemand, um das Land weiterzugeben und so weiter. Und als Gott jetzt den ältesten Sohn von alle Familien getötet hat, das war eine Riesenstrafe für die Ägypter, dass sie so böse waren den Israeliten gegenüber, diese 430 Jahre lang. Ich überspringe hier ein paar Sachen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Und was möchte ich hier betonen? Ich möchte betonen die Rebellion des Volkes. Das Volk hat diese 10 Plagen gesehen. Und das ist eine wichtige Information für uns, weil ich habe schon viele Neubekehrte beobachtet und kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die meisten Neubekehrte einige Wunder erleben. Das ist normal, weil Gott einfach beweisen will, Gott einfach zeigen will, dass er lebendig ist, dass er Macht hat. Wenn man sich bekehrt, dann erlebt man zuerst mal ein paar Wunder. Oder viele sogar. Später vielleicht dann weniger, weil dann Gott einen anderen Plan hat oder eine andere Art und Weise hat, in unserem Glauben zu arbeiten. Und am Anfang arbeitet er mit diesen Wundern. Und diese Wundern sind auch kompromittierend, kann man sagen. Kompromittierend, weil wer Wunder erlebt hat, der hat eine Verantwortung. Wie meine ich das jetzt? Wer Wunder erlebt hat, der hat den Beweis, dass Gott lebendig und mächtig ist. Das heißt, er hat die Verantwortung, er hat quasi die Pflicht, auch zu glauben. Und deswegen wurde Gott so wütend, als die Israeliten gezweifelt haben, als die 10 Spione zurückgekommen sind und erzählt haben, dass, ne, dass das Volk des Landes sehr mächtig ist und so weiter. Und die Israeliten haben gezweifelt und Gott wurde so, ich sage mal so, so sauer. Aber warum wurde Gott so sauer? Genau deswegen, weil die Israeliten so viele Wunder gesehen hatten. Das heißt, die hatten den Beweis, die hatten den Nachweis, dass Gott mächtig und lebendig ist. Und trotzdem haben sie gezweifelt. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir noch keine Wunder erlebt haben, dann ist die Last, die Verantwortung, dass wir nicht zweifeln, nicht aus dem Glauben abfallen, kleiner, ne? Und umgekehrt, umso mehr Wunder wir erleben und sehen, umso größer ist auch unsere Verantwortung, dass wir dann am Glauben bleiben und nie mehr zweifeln. Das ist die Lektion. Nächste Lektion, das goldene Kalb. Das ist so ein Erlebnis, was mir sehr viel, sehr stark eine Lektion ist. Ja, Moses ist auf den Berg gestiegen. Und die Israeliten sollten warten. Moses ist auf den Berg gestiegen und hat gefastet und hatte eine sehr tolle Erfahrung und hat die Tafel des Gesetzes bekommen. Aber Aaron, der erwies geistliche Unreife. Das Problem haben auch viele, viele Gemeindeleiter heute, und zwar sich vom Volk beeindrucken zu lassen. Das Volk kommt und da kommen ein paar Leute und sagen, Pastor, wie wäre es, wenn wir dies und den und das machen würden? Und dann denkt der Pastor, ja, ich muss doch meinen Mitgliedern gefallen. Das heißt, ich darf mich nicht querstellen, weil ansonsten, ja, dann würden sie jetzt sauer auf mich und so weiter. Und das wäre nicht gut, wenn jetzt ein paar wichtigen Mitglieder der Gemeinde sauer auf mich sind. Am besten tue ich, was die jetzt vorgeschlagen haben, obwohl es jetzt vielleicht nicht so von Gott ist und so, aber ja, ist nicht so schlimm, wie wir ein paar Sachen machen. Und das hat dann Aaron getan. Das Volk hat gesagt, Aaron, mach uns einen Gott, den wir sehen können. Und Aaron hat das dann gemacht, dieses goldene Kalb. Und früher habe ich gedacht, ja, wie konnte Aaron das machen? Wie konnte Aaron das machen? Weil wann ist das geschehen? Das steht in 2. Mose 32. 32. Und wenn ihr so hört, 2. Mose 32, was kommt euch in den Gedächtnis? Ne? Mir kommt so in Gedächtnis, ja, das kommt ein paar Kapitel nach 2. Mose 20. Ja, was ist 2. Mose 20? Das ist einer der wichtigsten Kapitel der Bibel. Einer der wichtigsten. Ja, wie viele wichtige Kapitel es gibt? Einige, aber 2. Mose 20 ist einer der wichtigsten Kapitel der Bibel. Was steht dann dort? Da stehen die 10 Gebote. Und was ist einer der 10 Gebote? Du sollst keine Bilder machen. Das heißt, ne, Aaron hat das goldene Kalb quasi 12 Kapitel, ich weiß nicht wie viele Tage, aber ne, ein paar Tage nachdem die dieses Gebot bekommen hatten. Ne? Wie konnten sie das machen? Wie konnten sie das machen? Und das können wir verstehen, indem wir hier diesen nächsten Vers lesen. Nelly, bitte?
Ja, du meinst 2. Mose 32, richtig?
Genau.
Er schmolz wie ein Gott das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungstiers. Da riefen alle, hier ist dein Gott Israel, der die Ägypten hierher geführt hat. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild ein Altar und ließ ihn im Lager bekannt machen. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. 2. Mose 32, 4 Folgen.
Früher, als ich diesen Text gelesen habe, vor 20 Jahren und so, habe ich immer gedacht, ja, wie konnte Aaron so eine Lästerung sagen? Wie konnte er sowas sagen und sagen, hört zu, Leute, dieses goldene Kalb hat euch aus Ägypten geführt, ne? Es steht hier, hier ist ein Gott, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Ne? Wie konnte Aaron so einen Blödsinn sagen? Dieses goldene Kalb hat euch aus Ägypten geführt. Ne? Aber heute habe ich die Wahrheit erkannt. Und die steht in diesem nächsten Teil, was unterstrichen ist. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Das heißt, er hat gesagt, morgen machen wir hier eine Anbetung, ein Opfer für das goldene Kalb. Aber was hat er dann gesagt? für den Herrn. Das heißt, morgen werden wir ein Fest machen für das goldene Kalb, das heißt für den Herrn. Und wie können wir das jetzt verstehen? Ist das goldene Kalb der Herr? Nein, für den, in dessen Köpfen war das folgendermaßen. In dessen Köpfen ist das goldene Kalb nur eine Repräsentation von Gott. Versteht ihr? Die haben gedacht, nee, das goldene Kalb hat uns nicht aus Ägypten geführt. Wer uns aus Ägypten geführt hat, ist Yahweh. Aber das goldene Kalb ist nur ein Bild von Yahweh, ist nur ein, ne, repräsentiert, stellt dar Yahweh. Ne? Und genau dieses Argument machen die Götzendiener auch heute. Die Leute, die jetzt ein Bild von einem Heiligen zum Beispiel verehren. Und die sagen, nee, dieses Bild ist nicht Gott, das stellt nur eine Person dar. Oder Jesus, ein Bild von Jesus. Oder ein Kruzifix, die sagen, nee, dieses Bild ist nicht Jesus, das repräsentiert nur Jesus. Ne? So sagen die das. Ne? Und das heißt, als Moses dann zurückgekommen ist, ne, was hat dann Moses gesagt? Hat er dann gesagt, Leute, hör zu, das war nicht eine gute Idee, Gott durch einen goldenen Kalb zu repräsentieren? Oder hat dann Moses vielleicht gesagt, ihr habt eine gute Idee, ja Gott, ne, den beten wir an und toll, dass ihr ihn repräsentieren wollt. Ne? Nein, ne, im nächsten Vers, 2. Mose 32, 7 bis 10, was lesen wir dann? Welches würdest du bitte lesen?
Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt. Und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. 2. Mose 32, 7, 5, 4.
Ne? Mein Zorn. Mein Zorn. Gott wurde zornig gegen das Volk, weil sie das gemacht haben. Gott wurde sehr, sehr zornig. Und wie können wir uns vorstellen, wenn jetzt heute Menschen jetzt ein Kruzifix verehren? Was fühlt Gott dann? Ne? Was fühlt Gott dann? Fühlt er jetzt anders, ne, als vor 3000 Jahren? Ne? Das Volk hat gesagt, ja, das repräsentiert nur, das steht nur für Gott. Wir wollen ein Fest feiern für den Herrn. Ein Fest für den Herrn. Freut sich Gott nicht, wenn Leute ein Fest für ihn machen? Ne? Gar nicht, wenn das jetzt verbunden ist mit Verehrung von Bildern. Ne? Es gibt Leute, die dann sagen, ja, aber das war dann ein goldenes Kalb. Das war jetzt nicht ein Bild von einem Mensch, wie jetzt ein Kruzifix, ne? Aber das lesen wir zum Beispiel im Römerbrief, ne, ganz klar. Römerbrief, Bilder auch von Menschen, ist für Gott alles das Gleiche. Ein Bild von einem Tier oder von einem Mensch ist für Gott alles das Gleiche. Das ist falsch. Gott will nicht repräsentiert werden, sondern er will geistlich angebetet werden. Okay, zuletzt, zum Ende unserer Lektion. Ja, dann würde ich sagen, Stefan, lies bitte hier das letzte Vers.
Und der Herr, dein Gott, der ich dich in deinem Ägypten im Haus der Schlechter herausgeführt habe.
Ne, 1. Mose, in 1. Mose wird erzählt, ja, wie das Volk entstanden ist. Das heißt, das Volk, weil ja Abraham ist noch kein Volk. Isaac ist noch kein Volk. Jakob und seine 12 Söhne, kann man noch nicht sagen, dass es ein Volk ist. Aber im Laufe dieser 430 Jahre haben sie sich so vermehrt und die waren 2 Millionen Menschen. Und das kann man wirklich ein Volk nennen. Das heißt, eine Menge Menschen, die jetzt verbunden sind, irgendwie verbunden sind. Das ist ein Volk. Menschen, die jetzt kulturell oder ethnisch verbunden sind. Ein Volk. Okay? Wichtiges Wort, Volk. Aber dann kommen noch 2 andere Wörter dazu, Religion und Staat. Das sind noch 2 andere Sachen. Die Gründung der jüdischen Religion. Was ist dann die jüdische Religion? Ja, die ganzen Sachen mit den Priestern, mit den Opferungen und mit den Festen und so weiter. Das hat mit Religion zu tun. Und die wurde auch hier in 2. Moses gegründet. Und des Staates. Was ist ein Staat? Das heißt, es reicht nicht, wenn wir jetzt 1 Million Menschen haben. Das ist noch nicht ein Staat. Das ist ein Volk, aber noch kein Staat. Und wie wird ein Volk zu einem Staat? Es wird dadurch, dass es jetzt dieses wie sagt man auf Deutsch, ein Bundesgesetzbuch, ein Gesetzbuch schreibt. Das heißt, so eine Art Urkunde, wo es steht, die Gesetze, die Regeln, die dieses Volk zusammenhalten, die Gesetze, die für dieses Volk gelten. Versteht ihr, wenn jetzt zum Beispiel die USA gegründet wurden, was haben die dann gemacht? Ne? Ein Gesetzbuch geschrieben. Und Deutschland als eine Demokratie gegründet wurden, was wurde gemacht? Ja, ein Gesetzbuch. Ne? Und so auch alle Länder der Welt, Brasilien, als ne, gegründet wurde als ein Staat, Gesetzbuch. Und so auch Israel hat ihr Gesetzbuch. Gesetzbuch. Das heißt, dass diese Bücher, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Moses, die beinhalten hier vier verschiedene Sachen. Zuerst Volk, dann Religion und dann Staat und dann Moral. Das sind vier verschiedene Sachen, die jetzt ja teilweise gleichzeitig geschehen sind. Die Religion, Moses hat dem Volk eine Religion gegeben. Moses hat dem Volk ein Bundesgesetzbuch gegeben und Moses hat auch dem Volk moralische Gesetze gegeben. Wie könnte man sagen, zivile Gesetze. Das heißt, es gibt auch in Deutschland verschiedene Gesetzbücher. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die alle heißen. Es gibt ein Gesetzbuch, wo es drin steht, was Deutschland ist, wie sich Deutschland versteht als Land und so weiter. Und es gibt ein anderes Buch, wo steht, welche Sachen als kriminell betrachtet werden und so weiter. Und so auch ähnlich diese vier Bücher Moses, 2., 3., 4., 5. Moses, das sind auch Gesetze, die jetzt verschiedene Bereiche verarbeiten, entsprechen. Und das müssen wir auch auseinanderhalten. Das heißt, für uns ist zum Beispiel jetzt die mosaische Religion, die Religion, die Moses gegeben hat, die ist für uns nicht mehr so gültig. Das heißt, die ist irgendwie gültig, die hat eine Bedeutung, aber nicht eine Gültigkeit. Das heißt, wir folgen nicht die mosaische Religion, sondern wir verstehen sie als eine Vorbereitung, als eine Lehre, aber nicht, dass wir sie folgen. Nein, wir folgen sie nicht, sondern sie hat für uns ein anderes Nutzen, indem sie auf Jesus gezeigt hat. Aber zum Beispiel hier diese moralischen Gesetze, wie die 10 Gebote, die sind für uns gültig. Okay, gültig. Du sollst nicht töten, Ehebrechen, stehlen und so weiter. Die sind für uns gültig, weil sie hat sind moralische Vorschriften. Und da gibt's auch Gesetze zu Israel als Nation. Zum Beispiel, dass sie jetzt den Sabbat halten musste. Das war ein Gesetz zu Israel als Nation, als eine soziale Errungenschaft, wie wir zum Beispiel das Recht auf Urlaub haben. Das ist eine soziale Errungenschaft. Und so gab es diese soziale Errungenschaft, zum Beispiel, dass jetzt die Sklaven in so und so viele Jahre, nach so und so vielen Jahren befreit werden mussten und so weiter. Das waren zivile Gesetze, sozialen Errungenschaften, die jetzt, ich sage mal so, uns irgendwie schon interessieren, weil das deutsche Gesetzbuch auch stark an diese Bücher sich anlehnt. Ne? Viele der deutschen Gesetze, die wurden inspiriert im Alten Testament. Aber nicht kopiert, sondern inspiriert. Das heißt, es gibt viele Ideen, die sehr interessant sind. Zum Beispiel hier vom Sabbat. Ne? Sabbat bedeutet Ruhetag. Wir sollen den Ruhetag halten. Und das ist für uns wichtig als Christen, dass wir uns ausruhen, dass wir zur Gemeinde gehen, dass wir den Geist pflegen, dass wir das Gebet pflegen, dass wir die Familie pflegen und so weiter. Aber nicht jetzt als ein Gesetz, wie die Juden das hatten, so ganz streng mit ganz vielen Drohungen von Strafen und so weiter, sondern dass wir erkennen, dass es uns einfach gut tut. Jesus hat gesagt, der Sabbat wurde, nicht der Mensch wurde für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat für den Mensch. Wir erkennen, dass es gut zu uns ist. Das ist so ein Beispiel von zivile Gesetze. Ja, und diese zivile Gesetze haben viele nationalen Gesetzessysteme weltweit beeinflusst, obwohl es vor 3500 Jahren geschrieben wurde. Und da sehen wir, wie Gott weise ist, ne? Wie Gott wirklich dahinter steht. Moses hat diese ganzen Gesetze nicht erfunden. Er wäre dazu nicht fähig, weil diese Gesetze sind so neuartig, ne? In der damaligen Zeit. Und dann merkt man, wie das inspiriert ist, wie auch, ne, dieser zweite Buch Moses von Gott inspiriert wurde. Halleluja, Amen.